freue mich, Schlag deine Bibel bitte zu 1. Thessalonicher Kapitel 1 mit mir auf. 1. Thessalonicher Kapitel 1, wir werden Vers 1 bis 10 zusammen lesen. Erst auseinandersetzen mit diesem Mikro. Bin ich an? Besser. Super. Danke euch. Und dieses Ding. Super. Ja, lasst uns zusammen in 1. Thessalonicher, Kapitel 1 lesen. Gerade vorher möchte ich einfach nur einige Worte dazu sagen. Paulus ist der Verfasser unseres heutigen Textes. Er schrieb diesen Brief an die Thessalonicher Gemeinde etwa 18 Monate nachdem, dass er dort gewesen war. Im Vergleich mit anderen Briefen, den er sicherlich kennt, den Paulus geschrieben hat, musste Paulus dieses Mal weniger falsche Lehre korrigieren in diesem Brief oder auch Praxis korrigieren. Er versucht stattdessen, die Gemeinde noch weiter aufzubauen und zu ermutigen. Er tat dieses Besonderes mit dem Hinweis auf das Wiederkommen Jesu Christi, was immer wieder ein Thema in jedem Kapitel vorkommt. Und zu unserer Zeit heute passt dieser Brief auch gut, weil wir in diesem neuen Jahr unseren Herzensblick darauf setzen sollen, während unsere Arbeit für den Herrn noch weitergeht, dass wir unseren Herzensblick darauf setzen sollen, indem wir uns erinnern, dass wir auf unsere Retter warten. Lass uns zusammen 1. Thessalonicher Kapitel 1 die ersten 10 Verse zusammenlesen. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an eure Werk im Glauben und eure Bemühungen in der Liebe und eure standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um eure Willen. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist eure Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet vor dem zukünftigen Zorn. Dieses Gottes Wort Wir müssen zuhören. So, letztes Jahr ist nun vorbei. Wir haben uns alle einander einen guten Rutsch gewünscht und mit Knallen und Krachen das neue Jahr eingeweiht. Ne? Es war gut und laut, für manche gefährlicher als anderen. Frag mal den Olli danach, was bei uns passiert ist. Aber wir sind alle mit zwei Beinen, zwei Armen hierher für euch zurück. Wir haben auch heute Morgen, habe ich alle euch gesehen, einander ein gutes neues Jahr gewünscht. Es war wirklich eine schöne Zeit, viel Nebel, aber gut. Aber bei dem Übergang von 31.12. bis zum 1.1.2020 ist eben nur Zeit vorbeigegangen, oder? Mit unserer Gesundheit hat sich nichts wirklich von etwas von der einen Minute auf die andere geändert. Viele von uns haben die gleichen Jobs. Manche von uns, zumindest eine Familie, ist in der letzten Woche umgezogen. Aber wir haben fast alle die gleichen Sachen, die pflegen und kümmern erfordern. Die gleiche Ehe, die gleiche Schulklassen und Kameraden, Nachbarn und so weiter. Und die gleiche Herausforderungen und Schwierigkeiten damit. Wir haben uns vielleicht vorgenommen, im nächsten Jahr einiges besser zu machen. Manche von uns haben Erfolg in der Vergangenheit gehabt mit neues Jahr, Impulse oder Lust, was unsere Gesundheit zu verbessern. Manche von uns haben auch eher weniger Erfolg mit unseren neues Jahr Wünsche in der Vergangenheit. Derjenigen, der Erfolg gehabt, werdet ihr weitermachen? Werdet ihr weitergehen? Oder seid ihr damit zufrieden? Alles ist gut, alles ist okay. Ich habe mein Ziel erreicht von letztes Jahr. Und diejenigen, die nicht Erfolg gehabt, die Misserfolg erfahren haben, wie wirst du dieses Jahr weitergehen? Wirst du überhaupt mit dem Herrn weitergehen? Sag mal, wenn ihr vorgeschlagen letztes Jahr oder vorhabt, ich werde meine Bibel dieses Jahr durchlesen und ihr habt es nicht tatsächlich geschaffen. Werdet ihr dieses Jahr komplett aufhören? Ist das eine Versuchung, dass das je von uns immer ab und zu überlegt haben? Ich glaube, ich persönlich habe es nicht in vergangenen Jahren geschafft und habe auch dann in den nächsten Jahr überlegt, soll ich überhaupt ein Ziel darauf machen? Manchmal denke ich mir, wäre es einfach nicht schön, wenn jemand, der den Dreh raus alles hat, mit mir zu Hause kommen könnte und mir Tipps und Hinweise geben könnte. Fakt ist aber, dass keiner von uns der Dreh raus alles hat. Auf die eine oder der andere Weise kommt die Versuchung immer auf uns alle zu. Wegen Erfolg, der Stolz. Wegen auch Misserfolg, die Enttäuschung und möglicherweise Bitterkeit. Und aufgrund unserer vielen Aufgaben, die wir alle dieses Jahr sicherlich haben, sind wir alle versucht, unsere geistlichen Prioritäten in unseren Lebensbereichen zu vernachlässigen. Eine der vielen Folgen davon ist, dass unser Zeugnis als Nachfolger für den Herrn, für unsere Freunde und unsere Familie leidet. Aber wenn du sein Kind bist, ist Gott noch nicht fertig mit seinem Werk in dir. In seiner Souveränität und Weisheit bist du genau, wo er dich haben will, um seinen Willen zu erledigen. Was brauchst du denn heute und morgen und diese Woche, sogar dieses Jahr und das Rest deines Lebens, um ein mehr ergebener Junge des Herrn zu werden? Gottes Gnade. Du brauchst Gottes Gnade. Ich brauche Gottes Gnade. Und diese Gnade der Wahrheit Gottes in unserem heutigen Text ist das, was er heute nutzen will, um dich zu einem treueren Jünger zu machen, damit du dich heute und in den kommenden Tagen seinem Willen hingibst, um Christi Willen. Was wir heute in unserem Text sehen werden, ist, dass weil Gott Menschen mächtig verändert, du musst ein ergebener Junge des Herrn sein. Weil Gott Menschen mächtig verändert, sei ein ergebener Junge des Herrn. In Vers 1 bis 5, wenn ihr in eure Bibel schaut, sehen wir, dass wir treuerem Jünger sein können, wenn wir Gott die Ehre geben für seine Werke in anderen. Sei ein Jünger, der Gott die Ehre gibt für sein Wirken in anderen. Wir lesen in Kapitel 1, Vers 1 und 2, Paulus und Timotheus und Silvanus, diesen Missionaren, die zusammen nach Thessalonica gereist haben. Und jetzt nun, wie gesagt, etwa 18 Monate später, Paulus hat Timotheus zu ihm zurückkommen und einen Bericht gegeben. Timotheus hat einen Bericht gegeben, was der Zustand, die Sachen in Thessalonica waren. Und Paulus wurde davon gefreut und dann hat dieses Brief dann zurückgeschrieben. Und er grüßt ihnen und sagt, der spricht ihnen an als die Gemeinde in Thessalonica, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und dieses ersten Blick, den die Thessalonicher bekommen von Paulus, ist, dass Paulus ihnen anspricht als ein ganzes Körper, als ein ganzes Leib und Teil des Gemeinde Jesu Christi. Und er wünscht ihnen Gnade sei mit euch und Friede. Dies ist ein normales Grußwort in der damaligen griechisch-römischen Zeit, aber ist auch ein Zeichen, wie Paulus sich hier anwendet, dass er ihnen Gnade von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus wünscht. Er spricht ihnen an als eine Gemeinde, der zu Gott gehört, wie Kinder zu einem Vater gehören. Und dem Herrn Jesus Christus, derjenige, der tatsächlich diese Gemeinde angefangen hat. Jesus hat diese Gemeinde durch Paulus und das Dienst von Paulus und Silvanus und Timotheus gegründet. Und in Vers 2 lesen wir weiter, dass Paulus spricht in erster Linie, wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten. Diese geistliche Reife dürfte Paulus dafür dankbar sein. Der spricht von ihnen, wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten. Und in Vers 3 schrieb Paulus hier die Begründung, wofür er Gott gegenüber dankbar war. Er schreibt, indem wir unablässig gedenken an drei Sachen, an eure Werk im Glauben, eure Bemühungen in der Liebe und eure standhaftes Ausharren in der Hoffnung. Er schreibt von diesen drei Merkmalen, schreibt Paulus, dass ihre Werke würde von ihrem Glauben ergeben und nicht wiederum. Das ist nicht ihre Werke, die Glauben produziert haben, sondern ihre Glauben, die Werke produziert haben. Indem er unablässig an eure Werke im Glauben denken. Und dann beschreibt er weiter in Vers 3 und eure Bemühungen in der Liebe. Paulus beschreibt hier Liebe, die aus einem unbesiegbaren guten Willen und einem anhaltenden Verlangen nach dem Wohlergehen des Geliebten entspringt. Wenn er zu den Thessalonicher schreibt, der hat von Timotheus gehört und hat persönlich auch erfahren, als er damals in Thessalonica war, dass die Thessalonicher eine Liebe für anderen hat, den der von Jesus nur kommen könnte, das sich ausgedruckt hat in guten Werken, sogar Bemühungen, dass sie wirklich anstrengen mussten, diese Liebe zu zeigen. Nicht, weil es so hart den anderen zu lieben war, sondern einfach, weil Liebe fordert viel Bemühung. Liebe fordert, dass wir uns anstrengen, den anderen unsere Beste und ihre Wolle gehen zu erledigen. Und dann Daniel beschreibt auch, dass er von ihrer Standhaftnis ausharren in der Hoffnung auf den Herrn Jesus Christus, auf den Herrn Jesus Christus erfahren hat. Er schreibt hier, nicht nur ausharren, dass schwierige Zeiten erduldet und toleriert, sondern aktiv Hindernisse entgegensteht und mit standhaft Hoffnung sie konfrontiert. Die Thessalonicher mussten gegen Hindernisse sich anstrengen und sich ausharren. Diese standhaftes Ausharren müsste sich ausdrücken, indem dass sie auch, was wir weiterhin davon lesen werden, dass sie gegen Verfolgung und bedrohende Verfolgung von die Menschen in ihren Staat erfahren haben. Und dieses Ausharren basiert sich auf was? Auf der Hoffnung auf den Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Und diese Bezeichnung vor unserem Gott und Vater zeigt, dass der Herr Jesus Christus ist unser Stellvertreter momentan, nun, jetzt, vor dem Vater. Der hält uns gewiss vor dem Vater im Himmel. Dass Gott im Himmel sieht seinem Sohn und Jesus bittet um Gnade dem Vater gegenüber für uns. Und dieses ganze erste drei Verse zeigen uns, dass Gottes Wirken in seiner Gnade ergibt geistliche Reife. Ich meine, wenn wir in diese drei Verse schauen, wir sehen, dass diese Bemühung in der Liebe bedeutet, dass Zeit und anstrengende Arbeit vorbeilaufen musste. Und dass sie Werke ausdrücken mussten. Und dass sie ausharren bedeutet, dass Zeit vorbeigehen musste. Und das heißt, dass Gott wirkt geistliche Reife. Gottes Wirken in seiner Gemeinde wirkt geistliche Reife im Laufe der Zeit. Und es wird auch so dieses Jahr, dass im Laufe dieses Jahr du wirst sicherlich Erfahrungen haben, wann du ausharren und ausdauern erfahren musst. Du musst täglich für den Herrn dich bemühen. Du musst täglich in der Liebe dich für anderen abgeben. Und dieser Prozess wirkt geistliche Reife in dich. Und dafür sollte Gott die Ehre bekommen. Und wenn du das in anderen erkennst, wenn du diese Reife in anderen erkennst, dass sie sich bemühen, dass sie sich gegen Hindernisse ausharren müssen, wenn du das erkennst, dann gib Gott die Ehre dafür und preise ihn dafür und ermöglich auch dein Mitjünger, dass du Gottes Wirken in ihnen erkennst. In Verse 4 und 5 dann sehen wir auch, dass Gottes Wirken durch seine Gemeinde ergibt geistliche Zuversicht. Wir dürfen zugesichert zu werden von den Arten und Weisen, wie Gott wirkt. Nicht nur das, dass den Geschwistern, die wir sehen um uns herum, dass sie wachsen, sondern auch die Art und Weise, wie Gott Wachstum in ihrem Leben schenkt. Wir lesen in Vers 4, wir wissen ja von Gott geliebte Brüder, diese Bezeichnung von Gott geliebte Brüder, das ist ein ganzes Beschreibung, das enthält so viel Bedeutung für Liebe, für diese Thessalonicher Gemeinde. Wir wissen ja von Gott geliebte Brüder um eure Auserwählung. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. So wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind um eure Willen. Paulus benutzt diesen Begriff, was wir hier in den ersten Teil Vers 4 lesen. Brüder, allein in diesem kurzen Brief 15 Mal. 15 Mal in 5 Kapitel, der verwendet dieses Wort Brüder. Wir wissen ja von Gott geliebte Brüder. Und in Vers 4b, was wir weiterlesen, um eure Auserwählung. Paulus legte nun seine Überzeugung dar von etwas, das er nur nachher beweisen könnte, nämlich, dass die Thessalonicher tatsächlich von Gott auserwählt waren. Dies musste damals beruhigend zu hören von den Thessalonicher, genau auch wie es heute überwältigend ist, dass wir nur im Nachhinein herausfinden dürfen, dass Gott uns gewählt hat zu retten, ist unfassbar. Und es ist eine tröstliche Teil unserer Lehre aus der Bibel, den wir haben dürfen, dass wir erfahren, dass Gott uns persönlich ausgewählt hat, dass er uns dafür entschieden hat, das Evangelium zu geben, normalerweise mehrfach, bevor wir zum Glauben gekommen sind, dass er uns diese super wunderbare Botschaft gegeben hat und dass er auch dieses ganze Plan über 2000 Jahre vor heute auch durchgeführt hat, dass wir die Vorteile davon erfahren dürfen. Das ist ein super unfassbarer Gedanke. Aber auch, dass er das im Voraus für uns geplant hat, ist eine tröstliche und beruhigende Tatsache, das uns ermöglicht, während wir in schwierige und harte Zeit leben. Während wir mit unserer vielen Aufgaben in unser tägliches Leben, während wir sogar auch Verfolgung von unseren Kollegen oder Familien, während wir Ablehnung von unserer Freundin für unseren Glauben an dem Herrn erfahren, dass wir mittendrin mit diesen Umständen auch die Trost erfahren dürfen, dass Gott uns dafür entschieden hat, dass er uns ausgesucht hat und seine Liebe an uns gesetzt hat. Dass es gibt jemanden, der dich so sehr geliebt hat, dass nicht, weil du so wunderbar bist, sondern weil er so liebevoll und gnädig ist, dass er dich ausgesucht hat, aus all den Leuten der Welt. Und dass diese Liebe an dich gesetzt wird. Von Gott geliebter Bruder, von Gott geliebter Geschwister. Gott liebt dich. Gott hat seinen Sohn für dich gesandt. Das ist ein tröstliches Wort, das von Paulus hier an den Thessaloniker kommt. Und dann beschreibt er die Begründung, wieso könnte Paulus so sicher sein, dass sie wirklich auserwählt waren. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Nun ist die Frage, beschreibt Paulus hier die Art und Weise, wie Paulus sein Predigt und sein Verkündigen erfahren hat, oder die Art und Weise, wie er erkannt hat, dass die Thessaloniker das Wort Gottes empfangen haben. Ich bin tatsächlich überzeugt, dass hier beschreibt Paulus, dass er nur selber beweisen könnte, und das ist, wie er die Botschaft geben könnte damals. Weil er schreibt, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort, und der runterspielt nicht wirklich, dass das Wort Gottes mit Worten ausgesprochen sein muss, sondern er spricht einfach nur, dass es nicht eine Rede einfach war. Es ist nicht einfach jemand, der vorsteht und redet von Papier. Das ist dieses Evangelium ist nicht nur im Wort, es ist nicht nur mit Worten rübergekommen an den Thessalonicher, sondern auch in Kraft, das heißt, dass Gottes Kraft im Einsatz mit seinem Worte war und im Heiligen Geist, weil der Heilige Geist ist tatsächlich derjenige, der mit Gottes Wort in den Herzen den Menschen arbeiten muss. Der ist tatsächlich derjenige, der den Wort in das Herzen, in den Herzen des Menschen, in das Herz des den Menschen anwendet. Den Heiligen Geist. Und in großer Gewissheit. Paulus kann auch selber von sich selbst hier sprechen, dass er mit großer Gewissheit das Wort Gottes predigen dürfte. So wie ihr ja auch wisst, und nun wendet er sich an den Thessaloniker, wie ihr ja auch wisst, ihr Thessaloniker, wie wir unter euch gewesen sind um euretwillen. Und nun wendet Paulus sich an die Thessaloniker und sagte, ja, hey, ihr wisst auch, wie wir waren. Ich weiß, wie ich zu euch kommunizieren konnte, mit Gottes Hilfe, mit der Kraft von dem Heiligen Geist in euren Herzen. Ich habe es gesehen, wie Gott mit seinem Wort in deinem Herzen gewirkt hat. Und ihr wisst auch, wie unser Lebensverhältnis war mit euch. Und dieser letzte Teil von Vers 5 spricht uns an, dass der Inhalt der Botschaft ist unersetzlich. Dass der Inhalt der Botschaft ist unersetzlich. Aber auch als Gesandten Gottes, unser Leben wird entweder im Einklang sein mit dem, was wir sagen, oder nicht übereinstimmen. Es ist möglich, dass wir als Jünger Jesu Christi, was unsere Nachbarn, Familien, Freundinnen, Arbeitskollegen, Schulkameraden was sagen könnte, aber unser Leben stimmt nicht damit überein. Und das ist eine gefährliche Möglichkeit, weil unsere Botschaft fordert uns auf dazu, dass wir leben mit Integrität. Dieses ist eine selbstlose Integrität, eine, die auf das Gute der anderen schaut. Wie Paulus hier gesagt, wie wir unter euch gewesen sind um euretwillen. Paulus ist hier nun für uns ein Vorbild, dass wenn wir eine frohe Botschaft, gute Neuigkeiten zu einer anschauenden Welt nehmen wollen, dass wir die Verantwortlichkeit auch haben, selbstloser und auch mit dem Demut diese Botschaft auch in unser Leben anzuwenden. Das heißt nicht Perfektion. Wir werden nie perfekt werden, während wir das Evangelium sprechen oder unser tägliches Leben führen. Aber jedes Mal, wenn wir mit unseren Fehlern konfrontiert werden, sieht den anschauenden Welt, dass wir in eine demütige und christliche Art und Weise damit umgehen. Wir haben die Möglichkeit, Gott die Ehre zu geben, für wie er in der Vergangenheit und wie er präsent, wie er in unserer gegenwärtigen Zeit sein Wort und seine Botschaft des Evangeliums in das Leben anderen wirkt. Wir dürfen ihm und wir müssen ihm die Ehre dafür geben. Gottes Wirken durch seine Gemeinde ergibt geistliche Zuversicht. Diese Zuversicht kommt, während dass wir erfahren, dass die Art und Weise, wie Gott in das Leben von anderen gewirkt hat, war mit solch einer Kraft und einer Übereinstimmung mit Gottes Wort durchgeführt wird. Das bringt Zuversicht, dass unseren Dienst für den Herrn nicht umsonst war und hat tatsächlich Resultate entstanden. Sei ein Junge, der Gott die Ehre gibt für sein Wirken in anderen, weil Gottes Wirken in seiner Gemeinde ergibt geistliche Reife und dafür dürfen wir dankbar sein und weil Gottes Wirken durch seine Gemeinde ergibt geistliche Zuversicht. Und dafür können wir weiter dienen, weil wir können diese Zuversicht weiter in der Zukunft haben, dass Gott noch weiter mit uns arbeiten möchte und mit und uns als Zeuge nutzen will. Und in Vers 6 bis 10 sehen wir, dass wir Jünger sein sollen, der Gottes Wort nimmt, um in anderen zu wirken. Das heißt, dass wir Jünger sein sollen, der Gottes Wort mit uns nimmt, damit sein Wort in anderen wirken kann. In Vers 6 bis 7 sehen wir, dass Gottes Wort bringt die benötigten Perspektiven mit, um die richtige Identität klarzustellen. Gottes Wort bringt die benötigte Perspektive mit, um die richtige Identität klarzustellen. Und woran erkennen wir dies? Weil Paulus schreibt in Vers 6, und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Hier beschreibt Paulus, dass wenn die Thessalonicher Gläubige damals vor 18 Monaten, als er da war, dass wenn sie das Wort des Herrn angenommen haben, sie haben das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen. Und was bedeutet dann, dass sie dieses Wort aufgenommen haben? Dass sie damit zufrieden waren, dass sie Leid und Verfolgung erfahren würden, um mit Christus und mit Paulus identifiziert zu werden. Ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden. Das heißt, dass sie haben sich entschieden, wie Paulus und Silvanus und Timotheus und sogar den Herrn Jesus nachzuahmen. Und sie wussten, weil sie haben es gerade, wir haben es nicht gelesen, aber in der Apostelgeschichte Kapitel 17 kann man davon lesen, wie Paulus und Timotheus und Silvanus mit den anderen, auch einer der Männer in Thessalonica, Verfolgung erlitten haben. Wie sie verfolgt waren. Und sie wussten, dass es auf sich zukommen müssen. Und sie haben trotzdem dafür entschieden, das Wort unter viel Bedrängnis aufzunehmen. Und sie haben es mit Freude des Heiligen Geistes. Das heißt, dass Gott hat ihnen Freude geschenkt durch das Wirken des Heiligen Geistes in ihren Herzen mit das Wort. Das Wort hat diese Freude mitgebracht, dass nur den Heiligen Geist in ihnen wirken könnte. So dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Sie waren dem Beispiel ihrer geistigen Väter, wie einen Kommentar schrieb, der Missionar gefolgt, wie es von den Christen ganz selbstverständlich gefordert wird. Zugleich aber bemühten sie sich auch darum, dem Herrn nachzufolgen, auch das eine ganze natürliche Entwicklung. Der neue Christ orientiert sich zunächst einmal an seinen Glaubensbrüdern, doch dann allmählich mit zunehmender Reife im Glauben erkennt er immer mehr, dass Jesus Christus sein eigentliches Vorbild sein muss. Die Juden-Christen haben Verfolgung von den Juden in Thessalonica erfahren. Die Heiden-Christen haben sicherlich auch Verfolgung von den Griechen in Thessalonica erfahren. Beide wurden verfolgt für ihre neue Glaube. Und sie haben desto mehr näher sich hineingezogen zu den Herrn und diese Identifizieren mit dem Herrn hat Freude mitgebracht, sodass ihr Vorbilder geworden seid, schreibt Paulus, für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Und dann in Vers 8 bis 10 schreibt Paulus weiter, dass Gottes Wort bringt den benötigten Mut mit, um treu Zeugnis zu teilen. Gottes Wort bringt nicht nur die benötigte Perspektive mit, sondern auch die benötigten Mut mit, um treu Zeugnis zu teilen, zu geben. Wir lesen hier von dem Zeugnis, was sie berichtet haben. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen. Nicht nur in Mazedonien und Achaia. Achaia war ein südlicher Nachbarprovinz. Sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden. Überall kann Paulus schreiben. Der war sogar nun weiter entfernt als von hier nach München. So, sogar zum Beispiel würde er die gleiche Entfernung wie, als ob er in Österreich wäre. Und könnt ihr euch vorstellen, dass eure Glaube bekannt geworden könnte in Österreich, dass deine Glaube bekannt geworden könnte. Soweit. Denn sie selbst erzählen, diejenigen, Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Was meinte Paulus? Denn sie selbst erzählen von uns, diejenigen, die Paulus nun sich damit getroffen hat, wer auch immer sie waren, sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben, Entschuldigung, und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um den lebendigen und wahren Gott zu dienen. So, es passiert so. Paulus ist zum Beispiel von uns nach Österreich, diese ähnliche Entfernung, von die Thessaloniker. Und der kommt in eine Stadt, der geht zu einem Café oder einer Synagoge oder einem Markt und der fängt mit einem Gespräch an mit jemandem und diese andere Person sagt, hey, du bist der Paulus? Ja, ich kenne einen Paulus. Dieser Paulus wurde von einer Thessaloniker mir beschrieben worden. Bist du ein Christ? Ja, okay, sagte Paulus. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben. Und diese andere, der sagt, ja, die Thessaloniker-Gemeinde, sie haben dieser Thessaloniker, den ich kenne, der hat mir von dir was gesagt. Dass du ein Christ bist, dass er auch ein Christ geworden ist und dass deine Botschaft wirklich ermöglichen und stark und liebevoll war und dass sie waren auch einmal Götzendiener. Aber nun wollen sie das nicht mehr. Weiß ich nicht, warum. Aber sie wollen es nicht mehr. Sie haben stattdessen zu einer einzigen Gott bekehrt und sie behaupten, dass dieser der wahre Gott ist. Und sie dienen ihm nur allein. Und desto mehr sie warten auf seinen Sohn aus dem Himmel und dann gibt es was über Zorn. Diese Rede musste Paulus mehr als einmal erfahren haben, weil er sagt, sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang weil wir. Dies musste mehrmals passiert haben, diese Geschehen. Und was musste das für Paulus und Silvanus und Timotheus sein, um in eine neue Stadt zu gehen, wo sie überhaupt keine Erwartung haben, dass es ein christliches Zeugnis schon im Voraus gebe? und dann zu erfahren, jemand ist schon dort gewesen und hat das Evangelium gegeben. Aber solche eine großzügige und überflüssige Zeugnis hat die Thessalonicher Gemeinde, hat die Gläubige in Thessalonicher. Und es könnte nicht nur eine Person aus der Gemeinde, es müsste mehrere aus dieser Gemeinde geben haben, die diese Zeugnis geben könnte, weil Paulus an die ganze Gemeinde geschrieben hat. Das heißt, ihre Glaube müsste wirklich, jeder Einzelne müsste wirklich diese innerlich fest Überzeugung gehabt, dass er das Wort Gottes weitergeben muss. Dieser Mut konnte nur Gott ihnen geben. Und dafür beten wir Gott heute und dieses Jahr, diese Woche, dass er dich auch, und heute musst du dich entscheiden, ob du ihm für diesen Mut bitten wirst, dass er dich die Mut und die Kraft und die Weisheit schenkt, um Beziehungen aufzubauen mit deinen Nachbarn, mit deinen Schulkameraden, mit deinen Arbeitskollegen, damit du über ein Abendessen später in 2 Monaten, nachdem dass du eine stärkere Beziehung gebaut hast, das Evangelium geben kann. Und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, schreibt Paulus in Vers 10, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet vor dem zukünftigen Zorn. Dieses Zorn ist eine Begründung, warum wir das frohe Botschaft geben müssen, weil es gibt tatsächlich einen zukünftigen Zorn. Wieso gibt es einen Zorn? Ich dachte, dass es eine frohe Botschaft war. Es ist eine frohe Botschaft für alle, die Botschaft annehmen. Weil diese Botschaft rettet uns von diesem Zorn. Aber wenn jemand diese frohe Botschaft, eine Erledigung von unserer Schuld, eine Wegwaschung von unserer Schuld, wenn jemand dieses freie Angebot ablehnt, dann bleibt dennoch dieses Zorn. Dann bleibt dieses Wut für alle unsere Sünde. Dieses herrliche Angebot kann uns errettet von diesem zukünftigen Zorn und wird uns, aber nur insofern, als wir es angenommen haben. Es könnte sein, dass es heute jemanden gibt, der es nicht verstanden hat, was mit dem Evangelium gemeint ist. Der erste Teil der Botschaft des Evangeliums. Paulus schreibt hier, unser Evangelium. Und Jesus, den er aus den Toten auferweckt hat, der uns rettet von dem zukünftigen Zorn. Was ist denn dieses Evangelium? Der erste Teil der Botschaft des Evangeliums ist, dass es einen heiligen Gott gibt, gegen den du gesündigt hast. Jeder hat gesündigt hat. Und dass ein Preis für deine Sünde bezahlt werden muss. Der zweite Teil des Evangeliums ist, dass derselbe Gott einen ewigen Plan hat, um sündige Menschen zu retten, durch das vollkommene gerechtfertigte Leben Jesu Christi, seines Sohns. Jesus starb am Kreuz, wo er nicht nur eine leibliche Trennung vom Leben erfuhr, sondern eine Trennung in seiner Beziehung zwischen ihm und seinem Vater für das erste und einzigste Mal. Wieso musste diese Trennung geschehen? Weil Gott die Sünde der Menschen auf Jesus warf und Gott heilig ist. Das heißt, dass Gott nicht mehr Gemeinschaft mit seinem Sohn haben könnte, weil er heilig ist und die Sünde auf Jesus legte. Und so starb Jesus. Aber das Evangelium bedeutet frohe Botschaft. Und es ist doch froh, weil 3 Tage später Jesus aus dem Grab durch Gottes Kraft auferstanden ist. Wieso blieb Jesus nicht im Grab? Fragte jemand. Jesus besiegt den Tod, weil er, obwohl die Sünde ihm am Kreuz angerechnet wurde, in alle seine Worten und Taten in seinem Leben schuldlos gewesen war. Deshalb konnte Gott, nachdem Jesus als Stellvertreter für sündige Menschen gestorben ist, ihn vom Tod auferwecken. Der war schuldlos und die Sünde wurde schon angerechnet und der Zorn wurde schon ausgegossen. Und nun lebte Jesus und bereitet sich vor, um einmal alle Menschen, die an ihn geglaubt haben, zu sich zu sammeln, wie wir heute in Vers 10 gelesen haben, und danach seinen Zorn auf alle Menschen auszugießen, die sie seine wunderbare Botschaft und Angebot abgelehnt haben. Dieses herrliche Angebot Gottes steht noch frei und offen zur Annahme bereit. Du kannst jetzt sofort in deinem Herzen und mit deinen Worten zu Gott sprechen und ihm deine Sünde bekennen und ihm um Vergebung bitten aufgrund des Opfers Jesu Christi. Wenn du so zu Gott sprichst, dann ist Gott treu und wird dir vergeben. Es gibt keine bessere Art und Weise, dieses Jahr anzufangen, als von Gott von der Schuld und Folgen deiner Sünde gerettet zu werden. Im Abschluss, die Ältesten und Missionarin und der heutigen Prediger mit all seinen Stolpern dürfen nicht mit dir zu Hause gehen. Ich kann persönlich nicht mit allen zu Hause gehen. Erstens, weil keiner, wie gesagt, von uns den Dreh raus alles hat. Und zweitens, weil Gott genau hat, wo er dich haben will. Du bist der Evangelist. Du bist der Prediger in deiner Nachbarschaft, auf deiner Arbeitsstelle, in das Einkaufszentrum, in das du gehst. Gott will dich gebrauchen, um anderen mit seinem Wort zu erreichen. Hier in dieser Gemeinde, dass du ihm die Ehre gibst für sein Wirken und auch in deinem Lebensbereich, Bereiche, wo du lebst, indem dass du sein Wort mitnimmst. Das Evangelium, was ich gerade erläutert habe, ist für die meisten von uns nicht neu. Deshalb musst du heute nur noch entschieden, dich seine Gnade zu ergreifen, ihm zu bitten, für Gelegenheiten und Beziehungen mit deinen Nachbarn und Kollegen aufzubauen und versuche persönlich das Evangelium geduldig und ausdauernd deinen Freunden und Familien zu geben. Lass uns zusammen beten. Liebe großer Vater, gnädiger Gott, du bist größer und mächtiger, als wir uns je vorstellen können, dass du uns von der Folge und der Schuld unserer vielen Misstaten und falsche Gedanken und falsche Entscheidungen und böse Worten, dass du uns davon erretten kannst, dass du uns wegwaschen kannst, ist unfassbar. Es ist solch ein großes Geschenk, dass wir hätten uns nie erwarten können, nachdem alles, was wir getan haben. Aber du in deinem Wort, du veränderst Leute und das in eine mächtige Art und Weise, damit Leute Mut für dich haben können, damit Leute gerettet von Götzen und dich als der wahre Gott zu dienen. Du machst Jünger, noch heutzutage wie auch vor tausenden Jahren. Und wir müssen uns entscheiden, dass wir dich nachahmen werden, dass wir Nachahmer Jesu Christi werden, dass wir unsere Kreuz täglich aufnehmen werden und dich und ihm folgen. Wir brauchen deine Gnade, um dies zu tun. Wir sind dir so sehr dankbar, dass du uns diesen Text gegeben hast, damit wir verstehen können, dass du uns eine Aufgabe noch hast. Dass Jesus, der war nicht in Achaia, der war nicht in Mazedonien. Paulus konnte sogar nicht damals, als er dieses Brief geschrieben hat, der konnte auch nicht in Mazedonien sein. Aber dafür hattest du geplant, dass es eine Gemeinde dort entstehen soll. Und es gibt eine Gemeinde hier in Erlangen. Es gibt Christen in unserer kleineren Städte und Dörfchen hier in Deutschland. Und wir sind die Jünger, den du gebrauchen möchtest, um dein Wort, um das Wort und das Evangelium weiterzunehmen, um Jünger zu machen. Wir bitten dich um mehrere Diener des Herrn dieses Jahr, die entstehen werden durch unsere Zeugnis. Und wir bitten dich um deine Gnade, dass wir treue Zeugnis werden. Diese Woche im Namen Jesu beten wir. Amen.